Read the Game, der Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 7 blicken wir auf den 6. Spieltag zurück. Welche Highlights aus Sicht der Daten gab es? Wie haben sich die Hauptstadtclubs geschlagen? Und heute gehen wir mit einer kleinen Neuigkeit dann mit rein. Nämlich, wir schauen aufs Topspiel, statt den Clubcheck zu machen. Aber erst einmal, hallo Hannes.
Hi Steffen, bei dem Stichwort, wie haben die Hauptstadtclubs performt, sehe ich ein breites Grinsen in deinem Gesicht.
Und das, obwohl es Montagabend war. Aber dazu gleich im Detail. Wollen wir uns erstmal dem gesamten Spieltag widmen? Es gab ja diverse Ergebnisse, Hannes. Sag mir doch mal, welches dich persönlich verblüfft hat und welches aus Sicht der Daten eine zutreffende Überraschung war oder eine unerwartete Überraschung.
Der Rückblick auf den Spieltag.
Ja, also erstmal muss man mal abschließend für den Spieltag sagen, dass der FCB wieder da steht, wo er stehen sollte.
Liebe Hörer, das schneiden wir raus und korrigieren es. Und Nackenschellen ziehe ich dafür auch noch nach.
durch die Niederlage der Leipziger sind die beiden natürlich nach oben geklettert. Ja, sicherlich überraschend, aber da werden wir jetzt noch häufiger drüber reden in dieser Folge, ist für mich der Auswärtssieg der Unioner. Das ist das einzige Spiel, wo unsere Simulation daneben, also wirklich komplett daneben gelegen hat. Da waren 2-1 für die Hoffenheimer prognostiziert mit einer Wahrscheinlichkeit von 10,7%. Das 3-1 der Unioner hatte eine Wahrscheinlichkeit von 2,6%. Ja, und dadurch schnuppern die Unioner jetzt auf einmal an den europäischen Plätzen. Ansonsten unten Köln mit dem 16. Spiel in Folge unter Gisdol, was nicht gewonnen wurde. Damit die schlechteste Serie eines Kölner Trainers aller Zeiten. Und vielleicht noch interessant, wenn man sich die Augsburger mal betrachtet, die absoluten Overperformer dieser Liga, die jetzt auch die Mainzer noch besiegt haben und da irgendwo ganz vorne mit drin in der Tabelle stehen und wahrscheinlich selber nicht so richtig wissen, wie das passieren konnte.
Ja, Augsburg in diesem Sinne einen Pflichtsieg eingefahren in der aktuellen Lage, was die Mainzer so auf den Platz bringen. Ist für mich aber auch ein Kandidat, der dann, glaube ich, sukzessive wieder runterrutschen wird. Auch wenn ich selber nicht gern sage, Union glaube ich auch, auch wenn es unglaubliche Entwicklung gerade ist. Für mich, also was du ja schon gesagt hast, das Thema Wahrscheinlichkeit, dass sie das, also ich hatte ein gutes Bauchgefühl und dann haben die aber auch noch einen Fußball auf den Rasen gelegt, den wir gleich mal im Detail noch analysieren werden, der mich vor allem in der ersten Halbzeit teils begeistert und teils mehrere neue graue Haare gekostet hat. Aber dazu gleich mehr. Stichwort Wahrscheinlichkeit. Also, dass die den Auswärtssieg landen. Wie würdest du diese Zahlen einordnen, wenn du mal ein Alltagsbeispiel parat hättest? Also, wir sind ja bei Lotto bei 1 zu 149 Millionen unterwegs. Hast du da was parat in dem Sinne? Also wie hoch ist zum Beispiel der Bayern-Sieg einzuschätzen gewesen gegen Köln? Dass man da mal eine Vergleichsmenge hat.
Also der Sieg der Bayern, also dass Bayern gewinnt, die Wahrscheinlichkeit lag insgesamt bei 78%. Das Ergebnis, das 2-1 der Bayern, hatte eine Wahrscheinlichkeit von 8,1%. Also die Ergebnisse, die wahrscheinlichsten Ergebnisse eines Spiels liegen immer so um die 10% ungefähr. Man muss ja natürlich sich da so mal so eine Ergebnismatrix vorstellen. Da kann von 0 zu 0 bis, ich sag jetzt mal, 5 zu 5 oder so alles dabei sein. Und auf diese ganzen Ergebnisse verteilt ergeben sich natürlich dann die einzelnen Wahrscheinlichkeiten pro Ergebnis. Und eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Ergebnis ist dann halt so knapp über 10%. Also wenn wir jetzt hier wirklich ein Ergebnis haben, was nur eine 2%ige Wahrscheinlichkeit hatte, dann ist das wirklich sehr gering.
Richtig. Also nicht genug hoch einzuschätzen, was da geleistet wurde von den Köpenickern im tiefen Süden. Kommen wir mal übergehensweise zur nächsten Rubrik. Wie viele Tore sind denn insgesamt an diesem Spieltag gefallen, Hannes?
Die Torepisode des Spieltags.
Also wir hatten 26 Tore. Der Standard Boom ist so ein bisschen vorbei, hat etwas abgenommen. Wir haben trotzdem noch 7 Tore nach Standards. Interessanterweise wieder 3 Elfmeter dabei. Ansonsten 10 Tore nach offensiver Phase und 9 Tore nach Umschaltverhalten. Und damit jetzt seit 2 Spieltagen wieder mehr offensive Tore nach offensiven Phasen als nach Standards. Kommen wir mal zu der Torepisode des Tages. Für mich, nicht nur weil es auch eins der schönsten Tore des Spieltags war, aber der 1:1 Ausgleich der Wolfsburger bei der Hertha, der Abschluss von Riedle Baku. Offensive Phase gewesen, 24 Sekunden gedauert. Wir haben eine indirekte Beteiligung dabei von Weghorst, der da auf den kurzen Pfosten zieht, wodurch dann die Lücke im Rückraum des 16ers erst entsteht. Baku kriegt da den Ball, legt ihn sich noch einmal vorbei und dann nagelt er das Ding da ein.
Du konterkarierst völlig mein Vorhaben für den Hertha-Teil, weil die Tor-Episode müssen wir uns gleich nochmal angucken. Also du hast gerade schon einen Indiz gegeben, was zu diesem Gegentor führte. Blicken wir gleich nochmal drauf, weil da war so ein Kollektivversagen, weil ich mir einfach nicht erklären kann, woran dringend gearbeitet werden muss bei der Hertha. Ich allerdings muss es auch konterkarieren, weil ich ausnahmsweise mal kein direktes Tor benennen möchte, sondern den Angriff von Union vorm 1-0, was dann zur roten Karte und wiederum zum Elfmeter führt, ist, also mir, ich habe während des Spiels mit einem Freund geschrieben zu mehreren Themen rund um diese Partie. Und der schrieb dann, Shoutout an Jannis, meinte, One-Touch-Fußball, alles vertikal, das ist nicht mehr meine Union. Also wir haben eine Situation, diese Episode geht auch 26 Sekunden sogar, kann man Step-by-Step auf unserer Read-the-Game-Seite danach verfolgen. Hinten mit einem Freistoß auf der rechten Abwehrseite von Jörn Reisson wird ausgeführt, dann geht das Ding einmal unter Druck des Gegners durch den eigenen 16er, inklusive, dass Andreas Lute das Ding dann auf links verlagert. Und dann geht die Post ab. Max Kruse lässt sich tief fallen im Mittelfeld, bis auf die linke Abwehrseite runter und schiebt dann im Zusammenspiel mit Friedrich und Lenz das Ding im One-Touch nach vorne, bis Avoni vorne das Ding durchsteckt und Griesbeck auf dem letzten Meter eben gefällt wird, von hinten mit einem leichten Schubser. Ja? Das ist zwar diskutabel, ob das im Alltag auch ihn von Socken geholt hätte, aber wurde schlussendlich dann auf Foul und Elfmeter entschieden. Aber bis dahin, wirklich so einen Angriff habe ich von Union so noch nicht erlebt. Und davon gab es einige in dieser Partie, die mich haben staunen lassen über die fußballische Entwicklung und vor allem, wie sehr Max Kruse schon auf dem Weg zu 100% ist. Also das war das erste Spiel, wo er Bundesliga-Fitness bewiesen hat, weil er unglaubliche Sprints auch mit angezogen ist und Angriffe initiiert hat. Und das hat Spaß gemacht und danach schiebt er auch noch den 15. Bundesliga-Elfmeter seiner Karriere ein. Ich glaube, insgesamt hat er bisher 24 gemacht. Aber dazu gleich mehr. Wie gesagt, für mich die Tor-Episode aus Sicht der Arten des Spieltags. Damit, wir können uns eigentlich alle anderen Bundesliga-Clubs heute schenken, kommen wir doch. Du darfst erstmal das Zahlenrätsel.
Ja, hier nicht meine Lieblingskategorie unterschlagen.
Das Zahlenrätsel des Spieltags.
Mea culpa.
Schande über mich. Kein Ding. Ist auch diesmal das erste ist tatsächlich eine Zahl. Das zweite ist eine Frage an dich, sozusagen eine Schätzfrage. Die erste Zahl ist 20. Und ich gebe nur einen kleinen Tipp: An dieser Zahl 20 ist auch Max Kruse beteiligt. Ligaebene.
Bei Torschussbeteiligung ist er knapp drüber. Ich glaube 23 oder so.
Ja.
20 Stürmertore?
Nee. Elfmeter. Wir haben 20 Elfmeter. Diese Saison wurden bisher gepfiffen und alle wurden verwandelt. Das ist wirklich eine überdurchschnittlich hohe Quote. Letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt gab es 12 Elfmeter, wovon 10 verwandelt und 2 verschossen wurden. Nur mal so zum Einordnen. Also schon wirklich sehr, sehr häufig diese Saison, dass da auf Elfmeter entschieden wird. Zweite Zahl, beziehungsweise Frage. Welches ist das häufigste Ergebnis in dieser Saison? Was denkst du?
Das 1-1 springt mir sofort in den Sinn.
Ja, ist mir auch in den Sinn gesprungen, als ich mir den Spieltagsübersicht angeschaut habe. Wir haben tatsächlich von den 54 Spielen 15 Mal ein 1-1 dabei. Das sind 28% der Spiele gehen so aus. Nur mal zum Vergleich, zum gleichen Stand in der letzten Saison gab es 6 1-1 Unentschieden. Und das häufigste Ergebnis war ein 2-1 8-mal. Das war letzte Saison alles ein bisschen gleich verteilter. Diese Saison das zweithäufigste Ergebnis ist ein 1-3 mit 5-mal. Also dieses 1-1 Unentschieden jetzt am 6. Spieltag ja wieder 3-mal. Wie auch schon am 5. und am 2. Spieltag. Am 4. Spieltag gab es sogar 4 1-1 Unentschieden. Und insgesamt hat mich dann diese häufige Anzahl an 1-1 Ergebnissen noch dazu gebracht, mir mal anzugucken, wie überhaupt die Verteilung der Heim-Auswärtssiege und Unentschieden ist.
Das wollte ich nämlich gerade nachhaken, ob wir da der Wurzel des Problems vielleicht auf die Schliche gehen könnten.
Und das ist echt faszinierend. Wir haben diese Saison 19 Heimsiege, 18 Auswärtssiege und 17 Unentschieden. Mhm. Also 31% Unentschieden. Jetzt letzte Saison 20 Heimsiege und 23 Auswärtssiege. Also zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison schon mal mehr Auswärtssiege und 11 Unentschieden. Also 20% nur.
Hast du die Zahl parat, ob in diesen 1-1-Spielen öfter die Auswärtsmannschaft oder die Heimmannschaft in Führung lag? Und dem Duktus, den Heimmannschaften fehlt vermeintlich die Fans im Rücken, um nochmal den Punch hinten rauszugeben. Weil wir hatten ja schon im letzten Jahr, dass quasi der Nachteil für die Auswärtsteams deutlich sank und die einfach noch mehr ihr Spiel dann auch in diesen Heimspielen zurechtfinden konnten. Ne? Also unter dem Aspekt, die hatten keinen Druck von den Heimfans, die sie niederbrüllten. Die Schiris haben mehr in ihre Richtung entschieden und haben so sukzessive die Quote hochgeschraubt nach dem Restart, mehr Auswärtssiege zu landen. Und wiederum den Heimmannschaften eher vom Schiedsrichter mehr Strafen verhängt wurden, auch mehr gelbe Karten kassiert haben, als es davor war.
Also die Zahl habe ich gerade nicht parat, aber ich habe es mir mal aufgeschrieben, würde es mal über die Woche raussuchen und dann schieben wir das nächste Woche nach, weil das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr interessante Detailinfo.
Also ist ja quasi dann unsere nächste Phänomenanalyse, weil ich hatte das auch bei Fußball MML, dass Lukas Vogelsang sich auch schon beschwerte, dass guckt er auf den Spielstand des Bundesligaspieltags, sieht er nur noch ein Ergebnis, das 1-1 und dafür geht er nicht mehr vor den Fernseher, sondern lieber spazieren, in der Hoffnung, dass seine Hertha dann mehr reißt, aber damit wurde er auch dieses Mal nicht belohnt, denn auch da ein 1-1. Sehr gut. Hast du noch ein drittes Ass oder können wir den Deckel drauf machen?
Deckel drauf, können übergehen zur nächsten Kategorie.
Der Most Involved Player des Spieltags.
Ich war deshalb so fickrig, weil es einfach mal Max Kruse geworden ist. Also er hat am Montagabend noch Mats Hummels abgefangen und kommt am 6. Spieltag auf 3 Torbeteiligungen, bei allen entscheidend involviert gewesen. Er macht das 1-0, er bereitet das 2-1 und das 3-1 vor. Überragend, Pojan Palo kommt wieder als Joker. Sein, glaube ich, 9. Bundesligator nach Einwechslung. Und bei den anderen 7 weiß ich es nicht. Bei den letzten 2 auf jeden Fall, dass es Stolpereinlagen der Sonderklasse waren. Also das schrieb mich mein Kumpel auch gestern Abend. Witzig war, dass du es angekündigt hast, dass er ein Torjäger ist, der eine eingebaute Stolpergarantie hat. Und er das als Qualitätsmerkmal auch fortsetzt. Und am Ende war es mir tatsächlich egal, wie er den reingebracht hat. Zwischendurch hatten sie ja noch eingeblendet, dass Baumann ein Eigentor gemacht hat. Aber es wurde ihnen dann zum Schluss noch gut geschrieben. Und allein wie das 3-1 dann fällt. Also, dass Kruse diesen Sprint jetzt schon mitgehen kann, ne? über eine volle Distanz und dann die Lockerheit hat, den Ball auch noch rüber zu schieben und Teuchert seinen ersten Treffer im Union-Trikot zu ermöglichen, allererste Sahne. Und war, glaube ich, auch damit insgesamt für Union an 7 Torschüssen beteiligt.
An 8,
ja. Oder an 8, genau.
8 Torschüsse, 89%. Und also von 10, nee, von 9, Entschuldigung, von 9 Torschüssen. An 8 beteiligt, schon mal Wahnsinn. Und insgesamt auch an 43 Episoden, 14%.
Wie gesagt, also der erfüllt seine Rolle da als, na, ich sag mal, Regisseur auf der Sturmposition mustergültig aus. Das erinnert schon wirklich allmählich an die alten Bremer Zeiten, und zwar die glorreichen mit ihm. Und das lässt hoffnungsfroh auf den Rest der Saison blicken, wenn der Mann weiterhin fit ist und bleibt. Sehr gut. Oder hast du etwa noch eine Intervention?
Keine Intervention, kann ich nur so unterschreiben, hatte ich mir auch rausgesucht. Beeindruckend.
Ja. Somit kommen wir ja fließend zur Hauptrubrik eigentlich.
Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
Was haben eigentlich unsere Hauptstadtclubs gerissen? Wir hatten es geringfügig schon angerissen. Steigern wir uns doch mal vom Punktgewinn zum Sieg. Fangen wir also in Charlottenburg an mit Hertha BSC.
Ja, die Herthaner mit dem Unentschieden hier gegen Wolfsburg, das dritte Heimspiel in dieser Saison, wieder kein Sieg. Letzte Saison haben sie immerhin 6 Sieger aus den 17 Heimspielen geholt, bisher noch ohne Dreier. Auch interessant, die Herthaner sind das dritte Mal in Führung gegangen, dabei einen Sieg, eine Niederlage rausgesprungen, jetzt eben ein Unentschieden. Also ich hau jetzt hier mal so ein paar Facts raus, bevor du dann ja wahrscheinlich gleich so ein bisschen auf Spiel näher eingehst. Insgesamt die Herthaner mit 97 Torschüssen gegen sich, da nur Freiburg und Schalke mit noch mehr. Und interessant auch, Wolfsburg jetzt das dritte Mal auswärts in Rückstand geraten und dabei haben sie jedes Mal ein Unentschieden geholt. Und das ist ein Muster, was auch in der letzten Saison erkennbar war. Da waren die Wolfsburger nämlich schon nach den Topclubs Bayern, Dortmund und Leipzig das Team, dass die wenigsten Niederlagen nach Rückständen hinnehmen musste. 18 Mal in Rückstand geraten, darunter nur 10 Niederlagen, das sind 56%, ein sehr geringer Wert. Top-Club war da RB Leipzig bei 15 Rückständen, nur 4 Niederlagen. Aber zurück zu Hertha. Interessant, das Tor von Kunja, worüber wir gleich auch nochmal im Detail sprechen können, war das 6. Tor nach einer offensiven Phase. Nur der FC Bayern hat mehr, nämlich 10 und insgesamt die Herthaner da mit 60% Anteil der höchste Anteil in der Bundesliga, was Tore nach offensiven Phasen angeht.
Also prinzipiell, ich habe es mir ja angesehen, jetzt nicht live, weil ich in der Zeit bei meinem anderen Freund Christian Winkler Bäume fällen durfte, auch Shoutout an dieser Stelle nochmal und danke für diese körperliche Erfahrung. Und habe mir das dann im Schnelldurchlauf am Sonntagabend nochmal angesehen. Und die Tendenzen gehen nach oben. Aber ganz ehrlich, Wolfsburg hätten sie schlagen müssen. Das ist so. Wolfsburg ist so ein riesiger Haufen undefinierte Fußballmasse, die sich da gerade durch die Stadien schiebt. Und nicht ohne Grund habe ich versucht, bisher einen großen Bogen um diese Mannschaft und ihren Fußballstil, den die aktuell da praktizieren. Also ich kann noch nicht mal einen Stil nennen. Ich weiß nicht, was die da auf dem Platz machen. Ja? Um mal frei nach Bud Spencer es zu formulieren. Ich hoffe, irgendwo im VW-Werk ist hinten noch ein riesiger Griff übrig, den man ranschmieden kann, um das Ding dann in die Tonne zu hauen. Also entweder finden die beiden Stil, der mal mit Fußball vereinbart werden kann, weil mit 34 Unentschieden schaffst du es dann auch nicht, die Liga zu halten. Oder sie wechseln nochmal den Trainer. Und also Wolfsburg hat so wenig Gefahr ausgestrahlt dadurch, da scheinbar auch niemand weiß, wie man denn Fußball spielen soll. Lustige Randnotiz, ich war einen Abend vorher noch in einer Bar unterwegs und durch den Zufall eines WC-Gesprächs ergab sich, dass da der Sohn vom Nachwuchsleistungszentrum Wolfsburg zugegen war. Und wir tauschten uns so kurz aus und auch der meinte, der Trainer hat kein Standing in der Mannschaft, man weiß gar nicht, was die da eigentlich im Profibereich gerade verzapfen als Fußball. Während er dann noch ein kleines Loblied auf Bruno Labbadia anstoß, wie der gewisse Spieler ja gepusht hat in Wolfsburg. Und dann kommt eine Hertha, die selber so noch in der Findungsphase ist und dann aber in den entscheidenden Punkten wieder gnadenlos daneben liegt. Was schon gut funktioniert hat bis zum Strafraum, war das Umschaltspiel. Also die drei Asse vorne, Cunha, Luke Bacchio und Córdoba. Also entweder finden die zueinander, weil es der Trainer schafft, oder wir werden noch sehr viele von diesen unangenehmen Spielen erleben, wo die zwar ihre individuelle Extraklasse aufblitzen lassen, es aber nicht gebacken bekommen. Und dann ist, glaube ich, Labbadia fällig, weil sie werden auf nicht so viele Gegner treffen, die so harmlos sind wie Wolfsburg. Und du hast gesagt, Hertha wieder in Führung gegangen, dann reißen die sich wieder die Füße weg, ne? Und ich hatte ich dir das Bild schon gezeigt? Achso, wir hatten ja über das Tor schon gesprochen von Wolfsburg. Rufe dir die Szene in den Sinn. Der Angriff kommt ja über links, ja? Die dribbeln sich irgendwie durch und dann kommt der Ball in den Rückraum und Baku ist freier als die Freiheitsstatue auf dem Großgewässer. Was war passiert? Beide Sechser von Hertha orientieren sich auf einmal komplett auf der rechten Seite von Hertha, ohne irgendwen zu decken. Also es war nicht mal Raum oder Gegenspieler, der gedeckt wurde, sondern sie standen einfach beide auf der rechten Abwehrseite und niemand wusste eigentlich wieso. Vor allem Niklas Stark, der eh schon keinen Antritt hat, dachte ich, ambitioniert da noch zurückzurücken. Dann rutschen die Wolfsburger weiter ins vorderste Angriffsdrittel, gehen in den Strafraum rein und der Einzige, der sich bemüßigt fühlt, in dem Moment noch einen Zweikampf oder in den Raum anzugehen, ist Cunha. Wo ich mir denke, Alter, das ist der Angreifer vorne, der dann noch zurücksprintet und der sieht dann natürlich doof aus, weil der kommt im Vollspeed hinten noch an, versucht Baku irgendwie zu bedrängen und geht entsprechend halt leer aus, weil der rutscht da im Höchsttempo vorbei, versucht noch ein Tackling, Baku steigt auf den Ball, dreht sich um den rum und nagelt den wirklich dann auch mustergültig unter die Latte, das ist ein geiles Tor, aber wofür hat man eigentlich zwei Sechser aufgestellt, wenn sich keiner davon bemüßigt fühlt, das Zentrum zu decken? Vor allem, das war jetzt keine irgendwie radikal, was war denn das offiziell als Episode? Das war eine offensive Phase, ne?
Offensive Phase, ja.
Also es war ja nicht mal, dass die einen krassen, schnellen Umschaltmoment hatten oder so, sondern es war ein normaler Positionsangriff, mehr oder weniger. Und das so den Raum zu vernachlässigen, weil am Ende des Tages so viel mehr Chancen hatte Wolfsburg dann auch nicht mehr in der Partie. Die hatten auch einen Standard kurz vor Schluss, wo Weghorst das Ding knapp neben den Pfosten setzt oder an der Latte vorbei. Und das war's dann aber auch wieder. Wäre bitter gewesen für Hertha, weil es dann mal wieder ein Standard-Gegentor gewesen wäre. Und dann kommt die Kirsche sondergleichen. Ja? Angriff steht 1-1. Ich habe dir die Szene vorab geschickt, damit ihr das Video anguckst. Für die Zuhörer nochmal. 71. Minute, Hertha fährt einen Konter und ist in dem Moment, wo der Ball am Strafraum ankommt, vier Mann am gegnerischen 16er. Und vor ihnen ist nur noch der Torhüter der Wolfsburger und ein Verteidiger. Und dann kommt ein Moment, wo du sagen musst, okay, du kannst von da als ballbesitzender Stürmer den Abschluss suchen, dann muss er aber auch rein. Und nicht, wie ich sagen würde, wenn er ein richtig guter Spieler ist, legt er den quer. In dem Tempo, wie er den annimmt, legt er den quer. Der Torhüter und der vorbeirauschende Abwehrspieler können den niemals aufhalten. Weil ich hatte letztes Wochenende eine längere Zugfahrt heim und habe in purer Verzweiflung, weil ich lesen könnte, mir eine Freunde geholt. Und mein Glück war, dass ein großes Interview mit Arsène Wenger drin war. Und der wurde gefragt, was denn das Geheimnis hinter diesem unglaublich geil choreografierten Konterfußball seiner Invincibles war. Und er hat damals in dem Interview gesagt, die Voraussetzung dafür sind die herausragenden Fähigkeiten der Spieler. Wenn du darüber verfügst, kannst du an zwei Merkmalen arbeiten. Dem genauen Timing des Passes und der Qualität der Entscheidung unter Druck. Also zwei Arbeitsschritte für Labbadia, an denen er mit seinen Stürmern dringend arbeiten muss. Der heutige Fußball ist mehr von Individualität geprägt. Es geht darum, Stars zu fabrizieren. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie tief ins Spiel eintauchen müssen, um es zu verstehen. Der Erfolg aus einem gemeinsamen Fußball wird immer größer sein als der persönliche Erfolg bei einem individuellen geprägten Spielstil. Erst im Zusammenspiel kann der Fußball dir mehr geben. Heißt schlicht und ergreifend, also die drei Asse können da weiterhin gerne ihre Solo-Performance machen. Sie sind und bleiben dann aber auch das, was sie sind. Submäßig, mittelmäßige Stürmer und darüber werden sie nie hier rauskommen. Und das haben sie bisher auch nicht reißen können. Es sind halt 13-Tore-Stürmer, aber keine 23-Tore-Stürmer, die da bei Hertha rumlaufen. Und wenn das Lavadia in den nächsten 3 Spielen nicht in den Griff bekommt, sondern noch 3 Niederlagen einfährt, ist er auf jeden Fall weg vom Fenster. Aber ausgerechnet ein neuer Trainer, der nur annähernd ein Gefühl dafür bekommt, ne, könnte aus dieser Mannschaft noch deutlich mehr rausholen. Und da ist auch mein Punkt, warum hat Lars Windhorst mit seiner London-Connection eigentlich Jens Lehmann geholt und nicht Arsene Wenger in Vorstand, der denen ja mal vermitteln könnte, wie Fußball auszusehen hat, ne? Und was die Grundtugenden sind, ohne einem Trainer in den Alltag reinzuquatschen. Aber so viel dazu. Und ein Ding noch, was für mich auch so war, dass eben wieder nur ein graues Unentschieden wurde für Hertha. Wenn es in Positionsangriff überging, das kriegen sie ja schon hin aus einer offensiven Phase, die aber meistens, mein Gefühl, auch immer noch eine recht schnelle offensive Phase ist. Nach Flanken machen die nix. Aber dafür flanken sie sehr häufig. Nur als Zahlen mal reingehauen. Letzte Saison hat Hertha 48 Tore geschossen. 9 davon gerade mal per Kopf. Dieses Jahr haben sie 10 gemacht, 2 per Kopf. Und von ihren Stürmern, ne, hat Córdoba, ist ja der Top-Stürmer aus der Riege gewesen, 13 Buden gemacht, 3 mit dem Kopf bei Köln. Also vielleicht auch wirklich nochmal ihre Spieler verstehen, was sie brauchen und wie sie die bedienen können, um aus dem Elend da unten bald mal rauszukommen, weil wäre ein bisschen peinlich, mit 500 Millionen Euro in die zweite Liga abzusteigen. Kommen wir, wir können ja noch küren, unauffällig, wer war wieder der beste Spieler bei Hertha?
Kunja. Ja, Kunja wieder am Tor selber gemacht, an 10 Torschüssen beteiligt, auch an 70 Episoden, also wieder Dreh- und Angelpunkt des Hertha-Berliner Spiels gewesen.
Wahnsinn, also auch nur Jude Bellingham kam bei Dortmund auf mehr Torschussbeteiligung, nämlich 11. Und krass war auch bei Kunja, dass er eben, was man ihm auch vorwirft, wo er auch in Stats insgesamt sehr weit vorne ist, selber abgegebene Torschüsse, aber er hat nur 3 abgegeben. Ne? Aber kommen wir zur erfreulichsten Meldung. Aus Berlin in sportlicher Hinsicht. Union Berlin siegt, wie bereits erwähnt, 3-1 in Hoffenheim. Und die erste Halbzeit war einfach krass in jeglicher Hinsicht. Also es hätte sich niemand beschweren können, wenn es 2-2 zur Halbzeit steht. Weil wir hatten das Thema Pfosten gestern Abend auch noch kurz anduelliert. Und du hattest herausgefunden, dass wir allein jetzt schon zum Zeitpunkt 6. Spieltag 38 Pfostentreffer hatten. Vergleich zum Vorjahr, da waren es 30 und allein gestern waren es, glaube ich, 4 oder so in der ersten Halbzeit, wo wirklich sicherste Tore fallen müssen, auch Union sich wirklich nicht beschweren kann, wenn sie mindestens einmal hinten liegen und das war stark. Insgesamt Union mit einer anderen Grundformation wieder, Rückkehr zur Dreierkette. Und vorne Doppelspitze mit Avonie und Kruse. Und dazwischen das kompakteste Mittelfeld aller Zeiten. Das Andrich, Griesbeck und Gentner. Und da war so ein Druck im Pressing drin. Das hat mich echt beeindruckt. Und wie gesagt, dieses One-Touch nach vorne, Vertikal-Spiel der Unioner. Was hätte noch besser funktionieren können, wenn Avonie und Ryerson verstehen würden, was sie zu tun haben auf dem Platz? Also da hast du gemerkt, die Jungs, die von der Bank reinkamen in eine Startelf, wussten nicht so wirklich, was das Timing und was das Grundgefühl fürs Spiel sein muss. Und es war besonders krass zu hören, weil ja keine Fans im Stadion waren, aber die Mikros voll aufgedreht waren, wie Urs Fischer dann mehrfach dann Move, Taibo, reinbrüllte, damit der Stürmer kapiert, dass er anzulaufen hat, ne? Weil aus dem Stand kriegen die den da nicht angespielt und den da wirklich in die Lücke reinprügelten, damit er die Laufbälle bekommt. Und da hatten die Hoffenheimer dann auch wirklich zu tun, wenn der Fahrt aufnahm, um sich durchzudrücken.
Ja, absolut. Also zur ersten Halbzeit war so ein bisschen offener Schlagabtausch. Mir da auch ein paar Highlights zu angeguckt. War ein bisschen überrascht davon, dass in den Szenen der Hoffenheimer immer Grilic dran beteiligt war. Also der hat sich da gestern ja irgendwie so als Ballverteiler so ein bisschen positioniert und hat auch echt ein paar schicke Pässe gespielt, muss man ehrlich sagen. Da auch das eine oder andere Mal Glück gehabt, wie zum Beispiel da in der 15. Minute die Riesenchance von Hoffenheim, dass es dann nicht schon geklingelt hat. In der zweiten Halbzeit sicherlich dann die rote Karte und auch das anschließende Tor so ein bisschen der Wegweiser gewesen für das ganze Spiel. Interessant, dass die Unioner ihre Buden wieder in der zweiten Halbzeit machen. Also 11 Tore, davon 9 in der zweiten Halbzeit. Nur Dortmund und Bayern haben mit 11 und 12 jeweils häufiger getroffen, wobei die Bayern natürlich auch 12 in der ersten Halbzeit getroffen haben, aber auch der BVB nur 2 in der ersten Halbzeit. Anteilig jetzt also Dortmund und Union hier vorne mit dabei. Ganz vorne allerdings die Bielefelder, die alle ihre 4 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt haben. Damit also einen unschlagbaren Anteil von 100% an Toren in der zweiten Halbzeit haben. Ja, ansonsten die Unioner hier mit dem 5. Spiel in Folge ohne Niederlage. Vereinsrekord in der Bundesliga erfolgreich ausgebaut. 3. Führung, keine Niederlage dabei. Und auch bei den, also in der Offensive muss man wirklich sagen, 84 Torschüsse. Auch da nur die 3 Top-Clubs, Dortmund, Bayern, Leipzig mit mehr. Gleiches bei den Toren, 11 Tore. Also kann sich schon sehen lassen, seine Offensive. Und wer da jetzt den Faktor Max Kruse abspricht, der ja, der hat halt nicht richtig hingeguckt.
Also das ist wirklich, also wenn der jetzt noch 3 Wochen Fitness hat, weil bald ist auch wieder Länderspielpause, dann kann man wirklich sich sehr glücklich schätzen. Vor allem das geile Element mit Kruse ist, da er jetzt auch wirklich fitter ist, dass er diesen Part mit ausführen kann, sich tief ins Mittelfeld fallen zu lassen, den Ball mit nach vorne zu tragen. Und das hat auf der Gegenseite immer einen ganz spannenden Effekt, weil dann nicht mehr die 3 zentralen Mittelfeldspieler alle hinten festhängen, sondern sich auf der Gegenseite auch mal ein Mittelfeldspieler direkt mit in den Strafraum hinabsetzen kann. Ne? Also zum Beispiel auch der Angriff zum Elfmeter. Ne? Der Griesbeck ist der Erste, der da im Strafraum dann drin steht und kriegt den Ball, wird gefoult, gibt die rote Karte und den Elfmeter. Das hätte es so nicht im letzten Jahr gegeben, weil die immer dann alle hinten festgehangen haben. Und auch, glaube ich, nach 5 Minuten oder so kann Union schon führen, weil ein Angriff über links eben auch durch Kruse initiiert wird. Lenz flankt das Ding dann scharf rein, flach in 16er. Und Reasson kommt halt einen Tick zu spät, sonst schraubt er da nach 5 Minuten schon das 1-0 rein. Und das ist echt ein krasser Sprung von der spielerischen Entwicklung. Man muss jetzt aber weiterhin Realismus bewahren. Wie gesagt, Hoffenheim hätte gestern mindestens 2 Tore schießen müssen. Pfosten war zum Glück auf Seiten der Unioner, jedenfalls auch in der Defensive. Das war erstmal beeindruckend. Deckel drauf auf die Hauptstadt. Und heute lassen wir, wie gesagt, den Check weg. Den Clubcheck, den schieben wir nächste Woche wieder nach. Denn am Wochenende kündigt sich das Topspiel an. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Beide punktgleich auf Rang 1 und 2 in der Tabelle. Was sagt denn dein Grundgefühl, Hannes?
Also mein Grundgefühl geht eher dahingehend, dass ich ein ähnliches Spiel erwarte wie das Rückrundenspiel aus der letzten Saison, wo die Bayern ja durch Kimmichs Traumtor da 1-0 gewonnen haben. Also ich glaube nicht, dass wir viele Tore sehen werden. Was vor allen Dingen aber daran liegt, dass die Dortmunder eine unglaublich starke Defensive haben in dieser Saison. Also 2 Gegentore erst, 1 nach Umschaltverhalten, 1 nach Standard. Und ich bin mir nicht sicher, ob Haaland zum Beispiel in so einem Spiel, also man hat es ja auch schon beim letzten Spiel in der Rückrunde gesehen, dass er da Dinge halt liegen lassen, die er in anderen Spielen halt mit beiden Augen zumachen würde. Und da ist halt dann die Frage, okay, macht sich das Alter da vielleicht doch bemerkbar? Mal fehlt da dann so ein bisschen die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit, um auch in so ein Spiel zu knipsen? Wie gesagt, ansonsten hier, du hast schon gesagt, die beiden Top-Teams, die Superlative der Liga treffen hier aufeinander. So ziemlich in jeder Kategorie die beiden Teams vorne mit dabei, sei es jetzt Tore, Torschüsse, Conversion. Was halt wirklich interessant ist, wenn man sich mal die Offensive anguckt, der BVB, also hier, da treffen halt auch 2 Offensiv-Paradigmen sozusagen aufeinander. Der BVB mit 1 Tor nach offensiver Phase, die Bayern mit 10, also die Bayern die meisten, die Dortmunder die wenigsten der Liga, wohingegen die beide Teams nach Umschaltverhalten sehr, sehr stark sind. BVB hier mit dem größten Anteil bei den eigenen Toren mit 46%, 6 Tore. Die Bayern haben sogar 9 nach Umschaltverhalten gemacht, was einen Anteil von 38% ausmacht. Also Und natürlich jetzt hier Wunderwaffe der letzten beiden Spiele, Ecke, Hummels, Tor.
Aus allen Lagen.
Aus allen Lagen. Wäre eine schöne Geschichte, so gegen den Ex-Club jetzt ein Tor zu machen. Aber meine Erwartung, also ich bin wirklich gespannt auch, wie sich, da das Spiel ja in Dortmund stattfindet, wie sich die Spielanteile verteilen werden. Weil hier treffen natürlich auch die beiden Teams zusammen, die effektiv die höchste Ballkontrolle in der Bundesliga haben. Die Dortmunder mit über 33,5 Minuten pro Spiel, die Bayern mit 31 Minuten 20. Kein anderes Team hat über 30 Minuten eigene Ballkontrolle. Und auch bei den Gegnern halten sie halt die Kontrollzeiten der Gegner klein. Dortmunds Gegner mit 17 Minuten, die von Bayern mit gerade mal 15 Minuten. Also hier bin ich gespannt, welcher Stil sich durchsetzt. Könnte ein bunter Mix werden. Und ich glaube nicht, dass viele Tore fallen.
Du hast es schon richtig gesagt. Also die entscheidende Frage ist nicht, wer in so einem Spiel sein Stil durchbringt, sondern wirklich, wie viel vom Gegner zulässt. Ne? Also, dass sie wirklich ihre Kräfte entfalten. Dann kommt noch hinzu, also ich drücke halt wirklich die Daumen für beide Mannschaften, dass sie auch mit ihrer Bestbesetzung reingehen können. Ob das nun Verletzungen oder falsch positive Corona-Tests sind oder so, die mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen könnten. Da drücke ich jetzt einfach mal auch für die Fußballfans die Daumen, dass es zum Optimum kommt, ne? Also Haaland dabei, Hummels fit, weil angeschlagen möchte ich den nicht auf dem Platz sehen. Dann müssen wir halt damit mit jemand anders reingehen in die Schlacht. Und das ist der ultimative Elchtest jetzt für Dortmund, weil man muss auch ehrlich gesagt formulieren, das Auftaktprogramm in die Saison bisher war somit das Leichteste, was man haben kann. Man hat gegen trotzdem gute Gladbacher den ersten harten Test am ersten Spieltag gehabt. Und danach kam, ehrlich gesagt, jetzt nichts, was mich vom Hocker gerissen hat, sondern es waren alles Pflichtspielsiege. Und gegen Augsburg leistet man sich eine Niederlage, die es nicht geben darf. Ne? Und damit kann man sich dann aber auch vorne positionieren. Wenn die das Ding jetzt wieder 6-0 verlieren, dann kannst du auch sagen, ja gut, Favre, war es dann auch im Sommer, ehrlich gesagt, weil gegen den Rest können wir auch Peter Bosch wiederholen und 2-0 gewinnen. Ne? Und von daher sage ich auch, ich glaube an Dortmunder Sieg, also nicht nur aus Fanherzsicht, sondern weil die Bayern gerade, glaube ich mal, in den Tief reinkommen. Noch nicht von Ergebnissen her, also außer natürlich am Samstagabend, da verlieren sie es dann. Aber das gegen Köln war schon echt Energiesparbetrieb Deluxe. Gegen Moskau hat man eine gute erste Halbzeit noch gespielt und musste sich dann auch glücklich schätzen, das Ding nach Hause bringen, weil Kimmich auch schon wieder ein Sensationstor schießen musste, um das Ding zu sichern. Und du hast es auch angesprochen, Defensivleistung. Mich beeindruckt aktuell die Stats deshalb, weil zugelassene Torschüsse Dortmund 36, zugelassene Torschüsse Bayern 60. Ne? Ob dieses unglaubliche Mismatch nach dem Spieltag noch Gewicht hat, da können halt so 3 bis 8 Tore durchaus mit reinspielen dann. Ja? In so einem Spiel ja scheinbar gerne mal fallen. Und da muss einfach die Entscheidung fallen. Und Haaland ist so ein ganz entscheidender Faktor. Kriegt er das jetzt binnen einem Jahr schon wieder einen Reifeprozess hin, dass er nicht nur oft, sondern auch in den wichtigen Spielen dann einmal trifft? Weil im Supercup hat er auch gesagt, in 9 von 10 Fällen mache ich den rein, aber Neuer ist halt überragend. Muss ich halt hoch ansetzen, das Teil. Oder verzweifelt er wieder dran? Und damit ist dann aber auch wieder der Clou gelungen, den Spielstil der Dortmunder rauszuhalten, nämlich über ihn den Abschluss zu suchen. Weil wenn du selbst gegen eine Truppe wie Bielefeld gerade mal über 2 Standards zu glasklaren Chancen kommst, dann stimmt's im Spielaufbau nicht. Ne? Was, wenn du sagst, okay, wir wollen ja nicht Meister werden, okay ist. Wenn du dich dann aber darauf verlässt, dass jetzt ausgerechnet gegen die Bayern vielleicht wieder 2 17-Jährige die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, dann könnte es knifflig werden. Also mein Grundgefühl ist, wenn die mit der vollen Kapelle reingehen, ringen die Bayern nieder, weil die einfach gerade noch gar nicht wissen, dass sie in der Talsohle sind und ab Samstagabend aber direkt hineingestoßen werden. Und natürlich, ob Dortmund vielleicht auch mal ein Tor in der ersten Halbzeit schießt, abgesehen von den 2, die ihnen gerade so gelungen sind.
Sehr gut, dann lass uns das gleich als Steilvorlage nehmen für den Abschluss, für unsere Abschlusskategorie.
Das Read the Game Tippspiel.
Und lass uns gerne mit dem Topspiel direkt beginnen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Alle Informationen sind noch heiß. Also, was ist dein Tipp für das Spiel?
2-1.
Ich sage 0-1. Und jetzt die Maschine, das würde ich sehr freuen, sagt tatsächlich ein 3-1 für die Dortmunder.
Die ist nämlich gut drauf, die Maschine aktuell, im Gegensatz zu meinen Tippergebnissen.
Ja, Steffen klettert die Leiter in die falsche Richtung.
Ich hatte unten was vergessen, ich komme dann aber schnell wieder hoch.
Ich glaube, hinter dir sind gar nicht mehr so viele aktive Tipper. genau, die Maschine geht im Gleichschritt mit mir und an der Stelle muss ich einmal den User DiscoPolice grüßen. Ist mein Schwager, der, ich will ihm jetzt nicht so nahe treten, aber sich eher in anderen Sportarten mit zwei Rädern zu Hause fühlt. Und nicht so sehr im Fußball, der jetzt hier an mir vorbeigezogen ist und ich mir dadurch viel Häme einstecken muss.
Dann gehen wir mal von vorne den Rest an. Bremen gegen Köln. Mein Tipp 2-1 für Bremen.
Da gehen wir im Gleichschritt, auch mit der Maschine, beides 2-1.
Das Duell aus der Hölle. Mainz gegen Schalke. Wer bleibt auf Ewigkeiten im Elend stecken? Also mein Tipp ist tatsächlich, dass Mainz sich zu einem 1-0 quält. Wie, weiß ich selbst noch nicht, aber irgendwie schaffen sie es.
Die Maschine sagt 2-1. Ich sag, das wird so ein richtiges Graupen 0-0.
Bitter. Dann, fast genauso schön, Augsburg gegen Hertha BSC. Mein Tipp 1-1.
Ich sag 1-0 für Augsburg und die Maschine sagt 2-2.
Mhm. Dann, die Eisernen empfangen daheim Arminia Bielefeld. Ich sage voraus, wir bleiben ungeschlagen und siegen 3-1.
Das ist stark. Ich sage ein 2-1 vorher und auch jetzt die Maschine. Ich kündige schon mal an, ich weiß nicht, was hier los ist, aber die Maschine hat irgendwie diesen Spieltag so ein 2-2-Drang. kommt jetzt noch ein paar Mal, aber auch hier 2-2.
Ich hoffe, sie irrt. So, Stuttgart gegen Frankfurt, da tippe ich auf 2-2.
Ja, so auch die Maschine. Ich sag 2-1 für Stuttgart.
So, dann Leipzig gegen Freiburg. Mein Tipp, unentschieden 1-1. Leipziger kommen jetzt nämlich auch in ihre Krisenphase.
Ich sag 2-1 für Leipzig, die Maschine sagt 3-1.
El Plastico, Wolfsburg gegen Hoffenheim. 0-0.
0-0 ist schön. Nee, ich sag 1-0 für Wolfsburg und die Maschine sagt ein 2-2 vorher.
Und zum Abschluss gibt's Leverkusen gegen Gladbach. Sag ich ein geiles Spiel voraus, was allerdings 2-2 endet.
Was ist hier los heute? auch hier wieder, die Simulation sagt ein 2-2 vorher. Ich sage einen Gladbacher Auswärtssieg vorher 2-1 für Gladbach.
Stark. Deckel drauf auf die heutige Folge. Wir danken fürs Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, wenn der Spieltag durch ist und können dann hoffentlich über einen Dortmunder Sieg reden und auch Berliner Erfolgsmomente. Bis dahin, bleibt gesund und habt Spaß am Fußball.
Ja, auch von mir schöne Woche, viel Spaß am Wochenende beim Topspiel und wir hören uns am Montag wieder. Ciao, ciao.